Einen schönen guten Morgen. Ja, ich weiß, da draußen ist es nach deutschem Ermessen nicht schön. Ist relativ. Ich finde Regen schön. Das Regenzeit ist Segenzeit im Norden Afrikas. Jedes Jahr, wenn der Herbst hier anfängt, beten sie und hoffen auf Regen. Sie brauchen das, denn 10 Monate später lang gibt es kein Wasser. Für sie ist Regen, Leben, Regen, Segen. Ich liebe Regen. Ich nehme einen Regenschirm, ziehe mich entsprechend an, gehe spazieren unter dem Wasser. Ich finde das so schön. Als Kind hat man einfach ein bisschen Seife genommen, also ich einfach runtergestellt und geduscht. Da war die Luft noch ein bisschen reiner und das war weit, weit weg von hier. Heute würde man das nicht mehr machen, sondern kriegst du saures Wasser auf der Haut und das ist nicht mehr so toll. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Denn mir geht's immer gut. Wisst ihr, es ist immer so leicht, biblische Ratschläge zu geben. Ihr kennt das, ne? Man gibt selber welche auch. Man bekommt auch welche. Manchmal sind sie erwünscht, manchmal, naja, es geht so. Also das Tuch hier, das hat nichts damit zu tun, dass ich es irgendwie ablenken soll, sondern ich war dabei, meine Brille zum Lesen zu putzen. Ich bin noch nicht fertig. Also lasst euch davon nicht ablenken. Also, ich bin fast fertig. Ich putze gleichzeitig. Es ist ja schon interessant, habe ich mir gesagt. Ich gebe so viele Ratschläge, ich werde gefragt, Lasso, was denkst du, kennst du mir mal? Und dann kommt es so nach, wie viele Jahre bin ich schon Christ? 83, ich zähle nicht mehr die Jahre. Und ich stelle fest, ja, man kann sagen, tu dies, lass das. Das Problem ist, nachdem man das empfangen hat und weiß eigentlich, was zu tun ist, fehlt das Wie. Wie werde ich in den Zustand des Könnens versetzt? Irgendwas stimmt mit meinem Mikro nicht. Hört ihr mich richtig? Gut, danke. Wenn ihr mich hört, ist okay. Ich möchte nicht rein. Wie wird man, nachdem man weiß, was zu tun ist, in den Zustand versetzt, das auch zu können, damit man es auch tatsächlich tut. Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Und mich nervt das. Du bist als Christ, du hast einen allmächtigen Gott. Es ist so, man deckt so einen riesen Tisch voller Nettigkeiten. Alles, was du machst, liegt auf diesem Tisch und du kannst nicht essen, weil du den Weg zu diesem Tisch gar nicht kennst. Deine Augen sehen den Tisch. Deine Füße tragen dich gar nicht dahin. Oder was auch immer, Flügel, was auch immer du brauchst, dahin zu kommen. Und dieses Wie fasziniert mich nach Jahren, weil ich es leid bin, immer zu wissen. Ich müsste endlich mal können. Und jedes Mal, wenn ich, also für mich ist die Bibel nichts anderes als eine Betriebsanleitung zum Besserleben. Also suche ich in diesem Buch nach den Schlüsseln. Und es gibt Schlüssel. Weil es nicht normal ist, dass Christen gebeutelt leben. Ich lese euch mal etwas aus dem 2. Korintherbrief. Paulus schreibt an die Korinther, da steht sie. Oh, könnt ihr das lesen? Ich lese es euch vor. Ich wusste, dass er so klein ist. Dieser Herr aber, das sind die Verse 17 und 18. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Das ist eine lange Geschichte davor. Ich fasse es zusammen gleich. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen diese Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Die Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk seines Geistes. Also des Heiligen Geistes. So weit, so klar. Ich glaube, ich habe euch mit diesem Vers nichts Neues erzählt, oder? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, sich dann zu bewegen. Die eine Möglichkeit ist aus Disziplin heraus. Dann fangen wir an. Wie funktioniert es, wenn ich diszipliniert unterwegs bin? Mein Innenleben muss dabei gar nicht verändert sein. Disziplin, das ist hier. Ich kann ein mieses Schwein sein und entscheiden, mich richtig zu verhalten oder etwas Vernünftiges zu tun, wenn ich diszipliniert genug bin, das zu tun. Mein Leben, mein inneres Wesen bleibt allen anderen verborgen. Ich kann dafür sogar gelobt werden, aber in mir ist das alte Schwein immer noch da. Disziplin kann täuschen. Nach außen eine gute Wirkung zeigen, nach innen nichts verändern. Oder? Wenn man diszipliniert ist, kann man sagen, ich entscheide mich, Gutes zu tun. Ich empfinde das Falsche weiter. Ich setze meinen Willen dagegen. Kannst du mir die nächsten Slide zeigen? Disziplin kostet Kraft. Danke. Disziplin strengt an. Ich muss so tun, ich muss handeln, ich muss. Ich habe vielleicht ein Pflichtbewusstsein und dann praktiziere ich was. Ich muss dafür meine Kraft anwenden, verbrauchen, mit der Gefahr, dass ich irgendwann müde bin. Ich brenne irgendwann aus. Disziplin hat noch niemanden frei gemacht. Disziplin, sie ist gut, solange die anderen davon profitieren. Aber was bringt mir die Disziplin? Ein guter Christ muss. Hast du in deiner Bibel gelesen? Wie viele Verse hast du gelesen? Wie, hast du nur ein Kapitel gelesen? Ich lese 5. Wie, du hast gebetet heute? Hast du 5 Minuten gebetet? Ich bete eine Stunde. Ach, weißt du, warum du krank bist? Weil du nicht genug betest, genug fastest, genug dies und genug das tust. Disziplin fordert. Und man hechelt hinterher, weil derjenige, der uns da taktet, der Teufel, der sagt, es ist nicht genug. Und am Ende der Kräfte bleibt das Ausbrennen, die Enttäuschung und man bleibt der Gemeinde fern. Die anderen sind schuld, Gott ist schuld, die ganze Welt ist schuld. Am Ende ist man gar nicht glücklich und man ist nicht frei. Was hat das mit Gott zu tun? Disziplin ist gut, wenn richtig angewandt, wenn Disziplin aber der Motor ist, Dinge zu tun, dann macht man sich was vor. Wenn ich diszipliniert handle, muss ich was geben. Das hat mit dem Vers, den ich eingangs gelesen habe, gar nichts zu tun. Das ist das Werk des Geistes. Aber wir sind ja so Macher. Wir alle. Wir sind so geschaffen worden, dass wir machen. Wir schaffen. Gott hat uns diese Fähigkeit geschenkt zu schaffen. Also machen wir, schaffen wir, tun wir. Ich habe nichts dagegen. Ich tue auch was. Ich habe auch gerne die Kontrolle über die Dinge, die ich führe. Wenn ich ein Projekt leite, dann möchte ich sicher sein, dass alle Zutaten da sind, dass wir in der Zeit fertig sind. Und da wartet ein Kunde auf ein Ergebnis, hat dafür ein paar Millionen auf den Tisch gelegt. Also muss man schon strukturiert arbeiten. Ich habe nichts dagegen. Die Frage ist nur, wenn das der Kern meines Handelns ist. Oder ob es nur eine Eigenschaft ist, die ich verwende. Also den Unterschied würde ich schon machen. Ich sage nicht, dass diese Blüte schlecht ist. Wenn ihr einen Termin um 8 habt, bitte steht nicht um 5 Uhr 8 auf und sagt, oh, der Lasso hat gesagt, Disziplin ist nicht wichtig, ich kann auch mal den Termin mal sausen lassen. Also so ist es nicht gemeint. Seid ihr noch dabei? Gut. In dem Vers stand, ich lese den Vers 18 nochmal, ja, wir alle sehen, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. So, Frage an euch. Wenn ihr in den Spiegel schaut, was seht ihr? So. Wenn wir im Spiegel schauen, das hat bei mir gedauert, bis es Klick macht. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mich, richtig? So, wenn ich in den Spiegel schaue, das ist Mathematik, Logik gefragt, hört genau hin, dann müsst ihr es antworten. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe mich, richtig? Ich schaue in den Spiegel und ich sehe die Herrlichkeit des Herrn. So, was bedeutet das? Wer bin ich? Nein. Die Herrlichkeit des Herrn. Dankeschön. Ich wiederhole die Frage. Wir müssen da hinkommen. Wenn ich in den Spiegel schaue, was sehe ich? Wen sehe ich? Mich. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe die Herrlichkeit Gottes. Ich sehe mich. Ich sehe mich nicht, wie ich bin. Es ist die Frage, mit welchen Augen sehe ich mich? Sehe ich mich bezogen auf die Art, wie ich mich kenne? Oder sehe ich mich, wie Gott mich sieht, nämlich als sein Ebenbild? Um diesen Schwenk zu machen, braucht es Glauben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das schafft keiner von uns. Aber das ist das, was Gott sieht. Gott sieht nicht, heute Morgen stand ich auf, ich wollte beten und dann kamen plopp zwei Dinge. Ah, das ist gut, da muss ich selber das praktizieren, was ich gleich predigen werde. Was ist das, was ich sehe, was mich so behindert? Meine Krankheit, meine Arbeitslosigkeit, meine mickrige Rente, die harten Umstände, die Probleme, die mich belasten, das bin ich im Spiegel. Das kennen wir so gut. Das ist unser Alltag. Wir schlafen mit diesem Ich. Gott sagt, das bist du nicht. Das ist dein altes. Das Neue, was ich geschaffen habe, das ist herrlich. Um dir das anzueignen, musst du das glauben. Ich merke schon, ich überfordere die ganze Menge hier von Menschen. Ich hätte gedacht, das bin ich. Nein, was erzählt er das? Oder das kann nicht sein. Ich weiß, ich bin da gar nicht so. Ich fühle gar nicht so. Dann habt ihr nicht verstanden. Ihr seid geschaffen worden, um über Wasser laufen zu können. Das versteht ihr nicht, ne? Ich wiederhole es. Gott hat, ihr habt auch nicht verstanden, ich merke, ihr glaubt es nicht. Ihr seid geschaffen worden, um über Wasser zu laufen. Ihr seid geschaffen worden, um Dinge zu tun, zu denen ihr im Natürlichen unfähig seid. Versucht nicht, das zu tun, was ihr nicht könnt. Ihr werdet Gott nicht dienen können mit eurer Kraft. Das funktioniert nicht, denn unsere Feinde sind unsichtbar. Das ist eine Welt, zu der wir gar keinen Zugang haben. Unsere Disziplin hilft uns in diesem Zusammenhang nicht. Nächstes Slide. Dagegen sieht es anders aus, wenn der Heilige Geist mich verändert. Transformation ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Gott dienen zu können. Das heißt, in mir findet etwas statt, was befreiend wirkt. Ich war früher so und irgendwann stelle ich fest, dieses Ding, was mich immer belastet hat, ist nicht mehr da. Da muss ich mich nicht mehr anstrengen, das zu tun oder zu bekämpfen, weil Gott mich davon befreit hat. Und dann kann ich ohne Anstrengung einen Schritt weitergehen, weil dieses eine Problem beseitigt wurde. Veränderung findet statt. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Ich muss nicht meine Bibel lesen. Ich habe Hunger nach Bibel lesen. Versteht ihr? Ich lese die Bibel auch nicht, weil man mich fragt oder weil man mir ein Programm gibt. Das ist für mich eine Notwendigkeit. Daraus schöpfe ich Kraft. In mir ist ein Rätsel, wie Menschen leben können ohne Jesus. In mir ist das ein Rätsel. Wie geht das? Da draußen, die Welt, die knechtet jeden. Sogar die, die über uns sind, die haben ihre Probleme. Spätestens, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dann merkst du, oh, dieser Vorstand, der hat ja so viel. Guck mal, der wohnt im Westend und also seine Kinder studieren an privaten Universitäten. Der schmeißt denen noch 10.000 Euro pro Monat hinterher. Der ist dreimal geschieden. Oh, okay, das wusste ich ja gar nicht, dass er dreimal geschieden war. Und dass er vielleicht mal, dass eine Karriere, ich möchte nicht sagen, dass Karriere und Glauben sich nicht vertragen. Es gibt genug Christen, die Mittel haben. Ich sage nur, es ist für mich nicht vorstellbar, dass man auf beiden Beinen diese Welt bestehen kann ohne Jesus. Mir ist es ein Rätsel. Deswegen verstehe ich nicht, dass Leute dieses Buch, wofür andere sterben, wenn sie es in ihrem Besitz haben, das einfach verstauben lassen. Weil in ihnen der Geist nicht funktioniert. Sorry, wenn ich so hart bin. Man kann Gott nur dienen, wenn man Gott kennt. Man kann für Gott begeistert sein, nur wenn man weiß, wer er ist und was man für ihn ist. Wenn Gottes Liebe für dich, Jesus hat selber in einem Satz für dich gesagt, er sagt, derjenige, dem viel vergeben ist, der liebt viel. Nach dem Motto, wenn du nicht das Gefühl hast, dass Gott dich liebt, wirst du dich niemals für ihn ins Zeug legen. Also ist es kein Vorwurf, sondern es ist eine Entdeckungsreise. Wer bin ich für Gott? Und dann entdeckst du und dann hast du Lust drauf. Die Lust am Herrn ist meine Kraft. Die Lust an seinem Wort. Wisst ihr warum? Ich habe keinen Bock auf die Welt da draußen. Die will nur was von mir nehmen. Trefft ihr Leute da draußen, die euch fällt, ah, oh, Jesus, so komm, ich umarme dich, ich gebe dir das. Ist es so da draußen? Mein Arbeitgeber möchte nur meine Qualitäten. Mein Privatleben interessiert ihn nicht. Wenn ich krank bin, muss ich das auch noch rechtfertigen. Und das ist für uns alle das Gleiche. Da draußen müssen wir liefern. Wir müssen geben. Gott sagt, wenn du zu mir kommst, gebe ich dir was. Ich mache deinen Becher voll. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Heiler. Ich bin, der ich bin. Dieses Ich bin kannst du selber ergänzen. Das ist Gott für dich und für mich. Ja, ich merke, ich bin der Einzige, der hier so. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn der Heilige Geist den Zug zieht als Lok, kostet das keine Kraft, weil wir nicht über Wasser laufen können. Oder glaubt ihr, dass Gott gehe braucht auf dem Boden? Da gibt es ja schon alle, das können wir alle, Christen oder Nicht-Christen. Wir können alle gehen, aber die, die über Wasser laufen, da sind die, die auffallen, nicht aus eigener Kraft. Ich muss das so darstellen, weil wenn ich sage, es geht ums 3 Wochen Fasten, dann bin ich sicher, ich finde genug Leute in diesem Raum, die das können. Das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass du sagst, kann ich nicht, tu's. und dann tut er das für dich. Er regelt deine Ehe, er regelt deine Gesundheit, er regelt deinen Seelenzustand, er regelt dein Umfeld, er gestaltet sogar dein Umfeld so, dass die Leute, die dich nicht mögen, dich mögen. Wisst ihr das? Das macht Gott. Mit Gott, habe ich hier geschrieben, gibt es keine Gefahr des Ausbrennens. Ich hinterfrage jeden Christen. Mich beeindruckt man nicht durch Emotionen, durch Positionen, durch alles. Meine eigenen Predigten beeindrucken mich auch nicht. Das heißt, das ist alles das kleine Beitrag, den wir alle irgendwie leisten, irgendwo. Wisst ihr, das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Gott ist an unserer Person, uns selber interessiert. Als Jesus gestorben ist, war das keine Show vor laufenden Kameras, das war außerhalb Jerusalems auf einem Hügel und die Leute sind gekommen und er war nackt. Niedrigste Ebene eines Menschen, nackt gekreuzigt, verflucht, damit jeder von uns wiederhergestellt werden kann, bekleidet wird und reich durch diese Welt geht. Reich an Emotionen, die positiv sind, reich an dem Gefühl von Gottes Nähe. Danke, Vater. Ich liebe solche Impulse. Ich habe jemand schon mal diese Frage gestellt, die stelle ich nochmal. Stellt euch bitte kurz mal vor, Jesus ist hier und wir alle können ihn sehen. Ja? Seid ihr dabei? Jesus ist hier und wir können ihn alle sehen. Was ist dein erster Gedanke? Ist es Depression? Nein, anders so. Ist es positiv oder negativ? Wenn Jesus hier ist und wir alle wissen, er ist da und wir sehen ihn, würden wir noch Angst haben? Ich höre euch nicht. Würden wir noch Angst haben? Ich hätte keine Angst. Wenn Jesus da wäre und ich würde ihn sehen, von dem, was ich über ihn weiß, ich glaube, die Welt da draußen, das Haus könnte auf mich stürzen, ich würde nicht rennen. So, unser Problem ist also nicht. Da, wo zwei oder drei sind, bin ich unter ihnen, oder? Wir sehen ihn aber nicht. Wir sehen ihn nicht. Das ist unser Problem, ich wiederhole, wir sehen ihn nicht. Deswegen haben wir das, was wir haben. Weil in dem Moment, wo ein bisschen eine kleine Klatsche kommt, vergessen wir ihn sofort. Wisst ihr was, wir sind nicht die Einzigen, die von Umständen dermaßen bedrängt werden, dass sie Jesus übersehen. Next slide. Ich habe das Paulus-Syndrom genannt. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte. Sorry, dass meine Schrift so klein ist. Das ist das erste Mal, dass ich sie da drauflege. Es gibt ja diese Geschichte von Petrus-Syndrom nenne ich das. Petrus ist ja unterwegs mit den Jüngern, Jesus zusammen und er sagt ihnen, steigt aufs Boot, geh mal vor, ich komme nach. Das ist ja Nacht, das Wasser ist unruhig, denn die haben Gegenwind und Jesus kommt nachts über Wasser. Ich finde das cool. Jesus läuft über Wasser zum Boot. Das ist kein spiegelglattes Wasser, sondern da sind Wellen. Und da surft er einfach so ohne Surfbrett über die Fläche zum Boot. Und da schreien sie, die werden panisch. Die schreien richtig. Warum? Sie denken, das ist ein Gespenst. Abergläubige Wesen. Guck mal das. Die schreien. Die haben geschrien. Ich glaube, ich hätte am lautesten geschrien. Denn ich habe noch nie einen Mann gesehen, der über Wasser läuft. Vor allem, wenn das Wasser noch so unruhig ist und auch noch nachts. Denn da, wo ich herkomme, glaubt man an Geister. Ich habe gesagt, wow, da kommt ein Schamane da, der will mein Leben. Und wieder schreien. Die haben geschrien, völlig normal. Und Jesus sagt, nein, er gibt sich zu erkennen wieder. Und die erste Reaktion nach der Panik, ich finde es so cool, die erste Reaktion nach der Panik, dieser Petrus schaltet um von Panikzustand in Begeisterung um. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, sagst du mir, ich gehe euch wieder raus. Das ist so cool, was du machst, was soll ich da machen? Das ist genau das. Er hat gesagt, wow, der kann über Wasser laufen. Dieses Gefühl will ich auch haben. Kennt ihr das, Begeisterung? Das ist das, was Gott in, das ist, die wächst aus der Erkenntnis, dass etwas ist, was Gott für mich zur Verfügung stellt, was ich selber nicht kann. Aber es ist für mich da. Und deshalb sagt er, wenn ich das darf, bitte lass mich auch, bitte, 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 bitte. Ich will auch. Und Jesus sagt, ja, bitte. Komm. Und ich finde krass. Für mich ist der erste Schritt, ich hätte 10 Minuten gebraucht für den ersten Schritt. Wisst ihr warum? Weil das Wasser gar nicht ruhig ist. Dieses Boot bewegt sich, heißt es. Und da sagt Petrus, sag's, ich mach's. Und er geht, wups. Finde ich cool. Das ist Petrus. Vorhin gleich panisch, jetzt schon. Ja, cool. Und er macht es, er macht es, er geht. Und dann sagt ihm eine Stimme, das ist physikalisch nicht normal. Du bist ein Mensch, das ist Wasser. Du kannst ja normal schwimmen, aber gehen, das geht nicht. Die Vernunft schaltet sich ein. Die Umstände übernehmen die Oberhand. Jesus, der physikalisch sichtbar ist, ist plötzlich nicht mehr Thema. Könnt ihr euch vorstellen? Vorhin haben wir gesagt, wenn Jesus hier ist und wir würden ihn sehen, wir würden. Glaube ich nicht. Wenn es richtig wird, wir sind komisch als Menschen. Jesus ist vor seinen Augen immer noch über Wasser. Sein Hirn sagt ihm, das hier ist für mich nicht normal machbar. Und er sinkt. Er schaltet zurück in seinen natürlichen Zustand. Und die Konsequenz ist sofort da. Runter. Ich finde die Geschichte entspricht unserem Wesen. So sind wir. Die erste, wir gehen aus dem Gottesdienst, der Lobpreis war fantastisch, der Kuchen im Bistro war super, der Kaffee hat geschmeckt, die Freunde, die wir gesehen haben, alles hat gestimmt, wir gehen da raus. Oh, heute war ein super Gottesdienst. Und da kommt die nächste Klatsche da draußen. Wupp. Wo ist Jesus geblieben? Wo ist die Begeisterung geblieben? Was heißt das, über Christ zu sein? Und dann kennt ihr diese magische Christenfrage? Warum? Warum ich? Warum muss ich leiden? Warum, warum, warum? Wir sind alle so. Ich finde das so cool. Auch Petrus musste erkennen, dass es doch schwierig ist. Da steht in Vers 30, als er merkte, seine Sinneswahrnehmung, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Unser ständiger Begleiter seit dem Fall Adams, die Furcht, kommt und sagt, Gott hat dich verlassen. In diesem Fall hat Jesus ihn gefangen und gesagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum zweifeln wir eigentlich daran, dass Gott an unserer Seite ist? Warum lassen wir uns von den Umständen so niederdrücken, dass wir die Freude am Christsein verlieren? Behaupten in jedem Lied, dass Gott allmächtig ist, dass er die Welt geschaffen hat, dass er diese Welt unter Kontrolle hat, auch wenn er sie nicht leitet, aber dass unser Leben in seiner Hand ist und dass er unser ständiger Begleiter ist durch seinen Heiligen Geist. Und dann kommt bei jedem kleinen Gegenwind, stehen wir da vor einem Trümmerhaufen. Das ist doch nicht normal. Und ich möchte, dass unser Blick auf den Spiegel gerichtet wird, auf Jesus. Wir schauen auf Jesus und erkennen, was er macht. Ich habe euch ein Wie versprochen. Das Wie ist gar nicht kompliziert. Wer bin ich? Ich bin Gottes Herrlichkeit in Person. Das ist jetzt keine Angebetour jetzt auf der Bühne. Nein, das habe ich nicht erfunden, das haben wir gelesen. Gott hat mich so geschaffen, nachdem ich Jesus angenommen habe, dass mein Geist komplett erneuert wurde. Komplett erneuert. Sonst würde ich Gott gar nicht erfassen. Gott ist nur erfassbar im Geist, sagt sein Wort. Und weil wir ihn nur im Geist erfassen können, hat er uns den Geist gegeben, der mit seinem Heiligen Geist verknüpft sein kann. So können wir göttliche Sachen erfassen. Das sagt Gott über mich. So. Wir sind von Gott so geschaffen, dass wir heute Kinder Gottes sind. Das heißt, wir sind genetisch göttlich geworden. Ich überfordere euch, ich weiß. Nein, nicht mit dem, was ich sage, sondern mit der Vorstellung. Weil das nun mal so ist, ist die Frage, warum fühlen wir das nicht so? Und um das zu fühlen, möchte ich euch mal ein paar Tipps geben. Ja? Damit ihr wisst, wie man das macht. Mein erster Tipp ist in der Bibel. Mein letzter Tipp ist auch in der Bibel. Nächste Seite. 1. Johannes 4. Ich muss euch davon überzeugen, dass das so ist. Das nächste Mal schreibe ich größer. Die Liebe darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Wir wissen alle, wir können Liebe nicht produzieren. Ich hoffe, wir wissen alle, dass wir das nicht können. Ja? Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Das heißt, Gott hat uns mit seiner Liebe so, in seinem Plan ist für uns das Thema Gottes Gericht nicht mehr. Wir sind am Tag des Gerichts, Bein raus. Die Welt wird gerichtet, wir haben nichts damit zu tun. Was mich interessiert, das ist das, was danach kommt. Denn gleich wie er Gott ist, Jesus, es geht um Jesus hier, gleich wie Jesus ist, so präsent sind wir in dieser Welt. So, es steht ja nicht drin, gleich wie Jesus war, als er hier auf Erde war. Das ist ja schon mächtig genug. Das steht nicht da. Es steht da, wo ist Jesus im Moment? Der ist im Himmel, an der rechten Gottes, ne? Ist Jesus krank? Nein, nein, ich frage euch. Das hätte sein können. Also einigen wir uns. Ist Jesus krank? Ist Jesus gebrochen? Gleich wie Jesus ist, so sind auch wir. Ist Jesus deprimiert? Gleich wie er ist, so bist du in dieser Welt. Gleich wie Jesus ist präsent, so bist du in dieser Welt. Nun, wir haben wieder das Problem der Blickrichtung. Wir können uns entscheiden, zu glauben, wer wir sind. Deswegen war der Titel oder ist der Titel meiner Predigt Identität in Christus. Oder wir glauben, was wir fühlen. Das müssen wir nicht mal glauben. Das fühlen wir ja schon. Niemand muss das glauben, was er sieht. Das erfordert kein Glauben. Also der Mangel an Glaube ist unser Problem. Und das kann nur Gott machen. Wer ist Anfänger und Vollender des Glaubens? Jesus. Wen sollte man dann ansprechen, damit dieser Mangel aufgefüllt wird? Jesus. Ich bin dafür, dass Christen stockehrlich sind. Dass sie sagen, das, was ich höre, fühle ich nicht. So mache ich das. Herr, es überfordert mich. Ich würde gerne mal Bibel gerne lesen. Ich habe keinen Bock drauf. So war es bei mir. Und das war mein Gebetsanliegen. Ich würde gerne, aber ich habe keinen Bock drauf. Es, ich streng mich an, ich schlafe dabei. Ist so. Kannst du mir bitte diese Lust geben am Bibellesen, hat er sie mir gegeben. So. Ich würde gerne beten. Nach 2 Minuten bin ich fertig. Ich weiß gar nicht, was ich sprechen soll. Hilf mir mal, Freude am Beten zu haben. Ich kann Stunden beten. Ich weiß es. Ich habe 5 Stunden am Stück gebetet. Das hat mich nicht angestrengt. Wisst ihr warum? Das war nicht mein Werk. Also, es geht da nicht darum, dass ich kann, sondern Gott schenkt mir. Das ist ein Unterschied. Aber wir sagen gerne, ich kann, ich kann. Ich war auch so, als ich neu Christ war. Du betest wie den ersten Kranken, der gesund wird. Wow. Und dann versuchst du beim nächsten genau das. Dann überlegst du, ich habe überlegt, heute Morgen habe ich so ziemlich eine tolle Zeit mit dem Herrn gehabt. Ich glaube, ich bin geistlich gewachsen. Dann kommt der Nächste, dann betest du, passiert nichts. Da fragst du dich, was war dieses Mal verkehrt? Habe ich nicht genug gebetet? Oder? Dann irgendwann erfährst du wieder irgendeinen Erfolg, in Anführungszeichen. Wenn man so dämlich leistungsorientiert Christ war, wie ich war, jahrzehntelang, dann verknüpft man jedes Erlebnis im geistlichen Raum mit seinem eigenen christlichen Leben. Man denkt, man hat sich das irgendwie verdient durch geistlichen Fleiß. Das ist dermaßen schief und verkehrt und gefährlich, weil da der Teufel genau angreift und sagt, es passiert nicht so, wie du willst, weil du nicht genug tust, was du tun solltest. Wenn wir mit der Leistungsschiene kommen, dann fahren wir immer gegen die Wand. Ich sag's euch, ich hab's erlebt. Ich erlebe es immer wieder leider, weil ich so stur bin. Aber Gott sagt, sei einfach du. Sei einfach ehrlich mit dir und mit ihm. Sag ihm, ich habe keinen Bock, ich würde gerne. Ich habe keinen Bock, ich würde gerne. Ich würde gerne, ich kann nicht. Hilf mir dabei. Und ihr werdet sehen, Transformation, haben wir am Anfang gelesen, kannst du mir nochmal bringen. Und damit werde ich enden. Unser ganzes Wesen wird umgestaltet. Es heißt nicht, wir gestalten, sondern es wird umgestaltet. Das macht Gott für uns. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir empfangen, wir geben nichts. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Das heißt, wir fragen, wir empfangen. Wir fragen, wir empfangen. Sie ist das Werk seines Geistes. Und ich möchte mit uns beten, weil ich so viele müde Christen sehe. Das ist nicht nur in unserer Gemeinde. Das ist leider eine Pandemie. Wir rennen, irgendwann sind wir platt. Und wisst ihr, das zu empfangen, was man nicht verdient, ist bei Menschen schwer einzuordnen. Bei Gott ist es normal, das nennt er Segen. Segen ist das, was uns zusteht, weil Paulus im Epheserbrief an die Epheser schreibt, über die Segnungen, die wir in Christus empfangen haben, alle erdenklichen geistlichen Segnungen sind uns schon gegeben worden. Und wir müssen jetzt endlich mal einen Schnitt machen, aufhören zu können und anfangen zu empfangen. Und ich möchte jeden in diesem Raum auffordern, der sagt, ja, ich merke, manches fällt mir schwer. Ich werde weitergehen. Ich würde sagen, das schaffst du gar nicht. Nein, dieses, es fällt mir schwer, das ist ja das ist ein Trugschluss. Nein, schaffen wir nicht. Also sage ich, wenn du möchtest, dass Gott tut und du Empfänger bist, dann steh auf. Denk nicht, ja, das ist der wird mich gucken. Ich weiß, wir sind alle in diesem Fall. Ich stehe ja schon. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und das ist nicht nur heute. Das ist eine Hilfe, die ist permanent notwendig. Jeden Tag. Und deswegen brauchen wir diese tragende Säule des Heiligen Geistes. Es gibt so viel in uns, was verändert werden muss. Ich möchte heute Gott wieder darum bitten, diese Transformation in uns fortzusetzen. Und vor allem, ich möchte, dass wir diese Transformation zulassen. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Plan für unser Leben ein guter ist. Ich danke dir für Veränderung, die von dir kommt. Du schaffst in uns das Unmögliche. Du machst uns zu Kinder Gottes, die innerlich verändert sind. Unsere Last hast du getragen. Unsere Sorgen hast du übernommen. Jeder Fluch, der über uns oder in unserem Umfeld in irgendeiner Form über uns hätte lasten können, hast du beseitigt. Du hast unsere Krankheiten getragen, du hast unsere Sorgen übernommen und wir dürfen vor dich kommen und erwarten, dass du unser Leben veränderst. Und so bitte ich darum, dass wir den Blick nie von dir abwenden und uns durch irgendwelche Umstände ablenken lassen. Lass uns den Blick auf dich immer wieder richten und erwarten, dass du in uns die kaputte Seele wiederherstellst, die Krankheit beseitigst, die Umstände veränderst und dass du dafür sorgst, dass wir ausgeglichene, glückliche Kinder Gottes werden. Ich bitte um die Erfüllung durch deinen Heiligen Geist und den Trost, den nur du geben kannst durch diesen Geist. Die Kraft, die durch diesen Geist kommt, dass sie in uns Platz einnimmt und Veränderung sichtbar werden lässt. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen.